SWR 2 Forum.
Verbote, Steuern, Investitionen. Wie teuer wird der Klimaschutz? Im Studio ist Geli Hensoldt. Der Ausstieg aus der Kohle, das Ende des Verbrennungsmotors, eine Steuer auf CO2-Ausstoß. Ideen, wie das Klima geschützt werden kann, werden gerade nicht nur in der Politik diskutiert, sondern auch in den Unternehmen im Land. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Latte hochgehängt. Bis 2050 soll Deutschland klimaneutral sein. Experten sagen, das wird der teuerste Umbau, den unsere Gesellschaft je zu stemmen hatte. Auch für die Wirtschaft. Ein geringerer Energieverbrauch, weniger Emissionen, neue umweltfreundliche Technologien. Welche Kosten kommen da auf den Industriestandort Deutschland zu? Können sich Unternehmen eine klimafreundliche Produktion überhaupt leisten? Geht die Rettung des Klimas auf Kosten von Arbeitsplätzen oder kann die deutsche Wirtschaft am Ende sogar profitieren? Darüber wollen wir diskutieren in diesem SWR2-Forum. Die Unternehmerin Nathalie Mickelburger hat ja kürzlich in der Welt kräftig vom Leder gezogen. Die Klimapolitik der Bundesregierung sei industriepolitisch zerstörerisch, sagte die Chefin eines Autozulieferers. Matthias Zehlinger ist beim Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer VDMA in Frankfurt Leiter des Fachverbands Power Systems. Herr Zehlinger, spricht die Unternehmerin das aus, was viele in der Industrie eigentlich denken, aber halt lieber nicht laut sagen?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, was sie ausspricht, ist tatsächlich, dass natürlich im Moment durch diese, ich sag mal, teilweise auch sehr heterogene Diskussion immer wieder Dinge ins Risiko gestellt werden und damit auch natürlich Geschäftsperspektiven und damit ja auch die Frage, was entwickle ich wann. Ich glaube aber, dass man schon erkannt hat, und das wissen wir definitiv von sehr vielen Maschinen- und Anlagenbauern, dass Klimawandel eine Realität ist und dass wir als Gesellschaft darauf reagieren müssen, dass wir das auch nicht isoliert tun, dass es andere Länder und das heißt ja dann auch für uns Märkte auch tun und dass es vor allen Dingen darum geht, in einer sauberen, ich sag mal, Rahmenbedingungswelt, die jetzt politisch definiert werden muss, den Weg zu beschreiben und natürlich auch das Tempo darauf abzustimmen, was im Rest der Welt passiert.
Also die Wirtschaft hat erkannt, Klimaschutz ist wichtig. Trotzdem warnt auch der Hauptgeschäftsführer von Ihrem Verband vor Kollateralschäden. Was genau meint er denn mit Kollateralschäden? Was kann da kommen?
Also als Beispiel, wenn Sie jetzt erleben, wir haben gerade eine Diskussion über eine saubere Regelsetzung, wie werden wir die 2030-Ziele in Deutschland und Europa erreichen. Parallel erleben Sie aber, dass es hier mal gestern um Heizungsförderung, vorgestern um SUV-Verbot, vorvorgestern um eine Fleischsteuer geht. Das heißt, all diese kleinteiligen Forderungen und Regularien, die führen natürlich zu Ineffizienzen, die uns viel Geld kosten werden. Und das Zweite ist natürlich, wenn wir den Klimaschutzumbau nicht getaktet auch mit Zielmärkten, aber auch mit unseren Zulieferstrukturen hinbekommen, dann heißt das natürlich auch, dass wir unter Umständen Wertschöpfung hier verlieren, die in andere Länder geht, wo im Moment dann eben die Anforderungen noch nicht so hoch sind. Denn niemandem ist ja gedient, wenn am Schluss das Stahlwerk eben einfach nur wegwandert oder die Zementproduktion.
Dr. Michael Pahle ist beim Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, Leiter der Arbeitsgruppe Klima- und Energiepolitik. Wenn wir jetzt das ambitionierte Ziel 2050 klimaneutral hören von der Bundeskanzlerin, die es gerade formuliert hat, sehen Sie da eben schon die Gefahr, dass manche Unternehmen, manche Branchen vielleicht auch einfach überfordert sind?
Dieses Ziel, das kommt ja nicht aus dem Irgendwo, sondern das ist abgeleitet aus dem Pariser Vertrag. Und insofern ist es, wenn man sich diese Ziele setzt und ihnen zustimmt, auch schon das richtige Ziel. Gleichzeitig müssen wir sehen, wie wir den Weg dorthin gestalten. Und da gibt es natürlich auch sehr viele Stellschrauben. Also wie schnell werden wir wie ambitioniert und wie sieht der regulatorische Rahmen aus? Und ich denke, der regulatorische Rahmen ist die größte Stellschraube. Und wenn wir den geschickt zusammenstellen, dann werden wir auch nicht in der Sackgasse enden und dann wird es auch nicht zu der Kostenexplosion kommen, die manche herbeireden.
Bernhard Pötter ist Journalist bei der Tageszeitung Taz in Berlin. Der studierte Amerikanist schreibt fürs Ressort Wirtschaft und Umwelt auch über den Klimawandel und seine Folgen. Herr Pötter, jahrelang haben Firmen ja auch auf Kosten der Umwelt gute Geschäfte gemacht. Die Folgekosten, die jetzt kommen, die sollen wir jetzt alle tragen, also die Gesellschaft, die Steuerzahler. Das sieht man gerade im Moment beim Ausstieg aus der Kohle ja auch. Das heißt, die Firmen haben Gewinne eingestrichen, aber die Zeche dafür müssen sie jetzt nicht bezahlen?
Das sehen wir ja schon lange, dass Firmen nicht dafür bezahlen, welche Umweltverbräuche sie jedenfalls im großen Stil anlegen. Und gerade das soll sich jetzt ja mit der Frage im CO2-Preis ändern. Also da sehen wir ja tatsächlich einen ein Systemwechsel, das zum ersten Mal dafür bezahlt werden soll, wer wie die Atmosphäre als Abfallhalde nutzt. Also insofern, das ist ein großer Schritt und ein richtiger und ein lange überfälliger Schritt. Und ich finde es völlig richtig, wenn die Unternehmen jetzt sagen, wir bräuchten Klarheit bei den Regularien. Wie sieht das überhaupt aus? Man sieht da, dass da relativ wenig vorgearbeitet worden ist, was ich furchtbar finde und auch ein Armutszeugnis für die Politik. So ein Thema, was uns seit 10, 15, 20 Jahren grundsätzlich und seit mindestens 5 Jahren seit dem Pariser Abkommen oder 4 Jahren jetzt massiv begleitet, dass da einfach wenig passiert ist und jetzt irgendwie in hektische Betriebsamkeit ausgebrochen wird und hoffentlich dann im September, wenn das Klimakabinett sich zum Thema CO2-Steuer jetzt endlich mal entscheiden will, dass wir dann hoffentlich zumindest den großen Rahmen haben, wie sowas regulatorisch aussehen soll.
Jetzt sagen Sie, die Politik hat wenig gemacht in den letzten Jahren, Jahrzehnten eigentlich. Aber auch bei Unternehmern oder Managern war ja Klimaschutz jetzt nicht gerade das Top-Thema. Also wenn man nur mal auf die Straße schaut, statt 3-Liter-Autos sind jede Menge SUVs auf der Straße. Ist da nicht auch in den Unternehmen gewaltig was schiefgelaufen?
Ja, natürlich. Aber also ich bin der Letzte, der jetzt da nur die Unternehmen in den Senkel stellt, weil ich finde, Unternehmen reagieren auf die Rahmenbedingungen, die sie vorfinden. Und die Rahmenbedingungen waren eben oder sind bisher nicht so, dass CO2 einen Preis hat, sind nicht so, dass Effizienz belohnt wird, jedenfalls nicht in dem Maß, wie es sein sollte, sondern gerade in der deutschen Politik, in der europäischen ist es ein bisschen anders über den Emissionshandel und über die CO2-Grenzwerte, das ist deutlich effektiver. Aber die deutsche Politik hat einfach die letzten 10, 15, 20 Jahre zu dem Thema geschlafen oder sie hat den Unternehmen freie Fahrt gelassen und hat gesagt, okay, ihr kriegt ein bisschen Förderung hier und ein bisschen Abstriche da, aber das gleichen wir auch alles wieder aus. Und ich finde, dass die Regierung dadurch, dass sie allem Lobbydruck in dieser Frage immer nachgegeben hat, hat sie den Unternehmen überhaupt keinen Gefallen getan.
Das heißt aber, wir haben europäische Rahmenbedingungen, an die sich die Wirtschaft gezwungenermaßen auch angepasst hat. Da ist auch was passiert. Worum es jetzt geht, ist eben auch in Deutschland Rahmenbedingungen zu definieren. Und ich glaube, genau an diesem Punkt scheiden sich auch die Geister. Also auf der einen Seite sind da die Leute von Fridays for Future, die sagen, jetzt sofort alles tun, was geht und am besten noch mehr. Und auf der anderen Seite sind Politiker wie, ich sag mal, Peter Altmaier, aber auch manche Industrievertreter, deren Haltung ist eher Klimaschutz, ja, aber. Und so dieses, wir dürfen keine Verlierer produzieren. Also beim Kohleausstieg, bei der CO2-Steuer, bei der Energiewende müssen wir eben auch auf die Beschäftigten gucken, auf die Beschäftigten in der Kohleindustrie, auf die in der Autobranche, auf die Pendler, die ihr Auto brauchen. Herr Pötter, kann so ein Klimaschutz ja, aber funktionieren oder kommen wir dann viel zu langsam voran?
Naja, ich würde sagen, die Frage ist, wie groß ist das Ja und wie klein ist das Aber oder umgekehrt?
Also was haben Sie gerade für einen Eindruck?
Ich habe im Augenblick den Eindruck, dass das Ja relativ klein und das Aber relativ groß ist. Und wenn das Ja groß ist, dann nur deswegen, weil es im Augenblick auf die politischen Entscheider hier einen großen Druck gibt. Das, was passiert, das sind 2 warme Sommer, wo die Leute gemerkt haben, hups, da ist ja doch was. Das ist Fridays for Future und es waren ein paar Wahlen, Landtagswahlen in Bayern unter anderem und die Europawahl, wo die Union gemerkt hat, dieses Thema ist bei den Leuten angekommen und plötzlich müssen wir uns zu diesem Thema verhalten. Also auf der politischen Ebene ist einfach plötzlich Feuer unterm Dach, was ich eine sehr angenehme, eine sehr tröstliche Erfahrung finde, dass so ein sperriges Thema die Leute so bewegt, dass sie auf die Straße gehen.
Aber darf ich da an einer Stelle, also ja, ich stimme völlig zu, was den aktuellen Druck national betrifft. Da darf man auch nicht die Europawahlergebnisse vergessen, die auch eine Rolle spielen. Aber es stimmt nicht ganz, dass nichts passiert ist auf der politischen Schiene. Es ist national sehr wenig passiert. Aber was wir nicht vergessen dürfen, wir haben in den letzten 2,5 Jahren auf europäischer Ebene eine deutliche Steigerung der Ambitionen in den Einzelzielen gesehen. Also Europa hat das Ziel für erneuerbare Energien hochgesetzt, das Effizienzziel hochgesetzt und hat auch ein Verfahren, das dafür sorgt, dass jetzt die Mitgliedstaaten auch liefern sollen und müssen. Und das ist neben dem Klimagipfel der 2. Punkt, dass ja zum Ende des Jahres Deutschland einen nationalen Energie- und Klimaplan in Brüssel abgeben muss. Und auch das beschleunigt den Prozess, den wir im Moment hier haben. Also ich glaube, da kommt jetzt ein positiver Druck von oben und unten auf die Bundesregierung. Und jetzt scheint genug Druck im Kessel zu sein, dass dann auch Entscheidungen fallen.
Ja, aber das, wenn ich mich da nochmal einklinken dürfte. Ich glaube, man muss das schon anerkennen, dass auch von der europäischen Ebene der Handlungsdruck kommt, aus den verschiedenen Regularien und auch aus einer stringenteren Zielsetzung. Allerdings muss man gleichzeitig auch sehen, dass sich da wiederum die Möglichkeit oder die potenzielle Situation eines Verschiebebahnhofs ergibt. Weil wenn wir jetzt zu weit auf nationaler Ebene herausgehen, besteht durchaus das Risiko, dass wir den europäischen Rahmen unterminieren und andersherum. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt. Und da müssen wir auch erst sehen, wie tragfähig letztendlich die europäischen Instrumente sind, die diese Ziele untermauern.
Aber ist es nicht so, dass Deutschland auch eine Vorreiterrolle übernehmen könnte? Also, dass wir natürlich gucken, was passiert in Europa, aber warum sollten wir nicht ein Stückchen weitergehen?
Das tun wir ja auch. Wenn man sich die Ziele anschaut, die nationalen Ziele auf deutscher Ebene, sind die immer noch ambitionierter als das, was wir auf europäischer Ebene sehen. Und wir sind auch nicht die Einzigen. Also wir haben natürlich jahrelang gerne gesagt, wir sind die Klimavorreiter. Wenn man nach Finnland guckt, wenn man nach Schweden guckt, die haben alle noch viel ambitioniertere Ziele. Die Niederländer haben gerade einen Plan verabschiedet, der ebenfalls zu ambitionierteren Zielen führen wird und instrumentell viel weiter ist als wir. Was wir machen müssten, ist, wir müssen uns mit denen, diesen Staaten zusammentun, eine koordinierte oder optimalerweise sogar eine kooperierende Klimapolitik implementieren, die dann eine Vorreiterfunktion hat, aber nicht nur dadurch, dass wir national am meisten machen, sondern dass wir in der Lage sind, zu zeigen, dass Kooperation funktionieren kann und das am Ende auf die europäische Ebene heben.
Aber der große Unterschied ist doch, dass wir Weltmeister darin sind, Ziele anzukündigen, aber nicht Maßnahmen zu beschließen, wie man die Ziele erreicht. Also ich finde, gerade wenn man im europäischen Geleitzug denkt, natürlich gibt es die anderen, die auch andere Ziele haben, aber es gibt diese und auch andere Länder, die auch viel mehr erreichen. Also Großbritannien zum Beispiel und Schweden, die sind schon deutlich weiter, weil sie einfach eine konsistente Klimapolitik machen und gemacht haben. Und es ist ja nicht umsonst, dass Deutschland serienweise seine Klimaziele reißt. Also sowohl das erste, was 2005 ausgelaufen wäre, beziehungsweise jetzt, das wir 2020, weil eben immer gesagt worden ist, hurra, hurra, wir machen tolle Ziele. Aber als es darum ging, Maßnahmen zu beschließen, die das tatsächlich unterfüttern, da kriegte man dann plötzlich weiche Knie in der Regierung. Und ich finde, der Unterschied, den es jetzt gibt, ist, es gibt halt nicht mehr viele Ausreden. Und man merkt eben auch, dass es darauf hinausläuft, dass es harte Entscheidungen geben wird und dass es auch Verlierer geben wird. Ich finde, da darf man also niemandem Sand in die Augen streuen. Es wird Branchen geben, es wird Gegenden geben, in denen es sehr schwierig wird. Wir hatten das jetzt in der Braunkohle. Wir sehen sowas Ähnliches beim Verbrennungsmotor. Der Unterschied, den wir jetzt sehen, hoffentlich zu dem, wie wir in den letzten 10 Jahren über Klimapolitik geredet haben, ist, dass es sehr vielen Leuten inzwischen klar wird, dass es so, wie es bisher gelaufen ist, nicht einfach weitergehen kann mit ein bisschen Grün hier und da, sondern dass es tatsächlich massive Veränderungen und auch Umwälzungen geben wird. Und die Frage ist, wie gut ist die Politik, wie gut sind die Unternehmen, wie gut sind wir als Gesellschaft alle, um diese Veränderungen nicht nur durchzuführen, sondern auch abzufedern, damit es sozialverträglich geht. Und das ist die große Aufgabe, finde ich.
Welche Branchen sehen Sie denn da als besonders betroffen an? Also wenn Sie sagen, es wird Opfer geben, die Autoindustrie haben Sie schon angesprochen, sind eine Menge Beschäftigte hier in Deutschland, aber es ist ja nicht die einzige Branche, die vielleicht unter den hohen Kosten für den Klimaschutz dann zu leiden hat und auch Opfer bringen muss.
Naja gut, man sieht natürlich ganz klar beim Thema Energieindustrie, da haben wir das Thema jetzt durch, beim Thema Kohle, vor allem Braunkohle, da wird mit sehr viel Geld, werden sehr wenige Arbeitsplätze sehr hoch subventioniert für die nächste Zeit. Das kann man gut finden, da kann man sagen, da wird aber auch jeder Arbeitsplatz sehr vergoldet, der aus ökonomischen Sinnen wahrscheinlich sowieso bald vorbei wäre. Aber gut, das haben wir geregelt mit viel Geld, wie wir das so machen in Deutschland. Also ich glaube gar nicht, dass es die Autoindustrie als solche ist, sondern es werden vor allem die Zulieferer für den Verbrennungsmotor sein. Weil die Autoindustrie selber, die Großen, werden sich beim Thema Elektromobilität sehr schnell umstellen. Die Frage ist, wie viele Leute brauchen die noch, um diese Autos zu bauen und was machen die Zulieferer? Beim Thema chemische Industrie, beim Thema Grundstoffindustrie, also Stahl, glaube ich nicht, dass da große Umwälzungen, was Beschäftigte angeht, kommen werden, weil auch die haben begriffen, wo der Hammer hängt inzwischen und sind schwer dabei, sich zu überlegen, wie können wir eine Stahlproduktion dekarbonisieren, also ohne CO2-Ausstoß machen. Die sind da sehr voran, die sind da auch sehr innovativ. Ich finde da auch die deutsche Wirtschaft in Teilen, wenn man sie lässt und wenn man sie anstachelt, weltweit immer noch weit vorne bei solchen Sachen. Aber es wird bei den Autozulieferern, die müssen sich wirklich was einfallen lassen. Und man kann die da nicht alleine lassen. Ich habe mit Leuten geredet, die in der Kohlekommission saßen und die haben gesagt, was wir hier machen, ist ganz schön und gut für die Kohlekommission. Aber wir wissen eigentlich auch, dass wir in 10 oder in 5 Jahren so eine Kommission machen werden für die Autozulieferer.
Gehört es einfach, sage ich mal, zur Transformation dazu? Sowas gab es ja immer wieder in den 80ern, als in der Textilbranche in Deutschland Arbeitsplätze massiv abgebaut worden sind. Es waren auch ein paar hunderttausend. Also ganz normaler Prozess, wo wir uns einfach drauf einstellen müssen?
Es gibt einen weltweiten Strukturwandel in der Mobilität. So. Und auf den muss man sich einstellen. Und jetzt gibt es halt 2 Möglichkeiten. Entweder wir bremsen bewusst, sagen also quasi, wir negieren mal, was da passiert. Und dann gucken wir uns in einiger Zeit um und haben aus der Welt plötzlich Wettbewerber, die zum Beispiel Elektromobilität oder auch Brennstoffzellenfahrzeuge deutlich besser können. weil wir es verschlafen haben. Das kann ja nicht der Schritt sein. Ich persönlich bin auch nicht ganz so skeptisch über das Tempo. Also das heißt, ich erwarte nicht, dass das Tempo so disruptiv wird. Denn alles, was wir im Moment auf der Welt sehen, ist, dass das, was an Wachstum, an Elektromobilität da ist, so etwa reicht, um das Mehr an Mobilität abzudecken. Das heißt, auf die nächsten 5 bis 10 Jahre wird die Anzahl oder die Marktgröße des Verbrennungsmotors gar nicht so dramatisch schrumpfen. Dann haben wir aber irgendwann einen wirtschaftlichen Kipppunkt und ziemlich sicher werden wir dann ein höheres Tempo erleben. So, das heißt, das muss man tatsächlich, und da stimme ich den Kollegen wirklich zu, das muss man gestalten, das muss man genau beobachten. Aber ja, in einem vernünftigen Tempo ist das am Schluss ein Transformationsprozess, wie wir ihn eben in verschiedenen Technologien schon häufiger erlebt haben. Ich habe es eben genannt, vom Kohlekraftwerk zu den Windenergieanlagen, aber wir haben es in der Druckindustrie erlebt. In allen möglichen. Ich würde aber gern trotzdem nochmal einen Schritt zurück auf dieses Thema Grundstoffindustrien und Stahl. Da ist es nämlich richtig, dass wir da im Moment eine Menge innovativer Ideen sehen. Im Prinzip ist klar, wie sie Stahl produzieren können, weitgehend emissionsfrei, nämlich im Wesentlichen über Wasserstoffreduktion. Aber dafür fehlt natürlich A, tatsächlich der Rahmen. Die zweite Frage ist, wo kommen denn diese Unmengen Wasserstoff her, die wir brauchen? Und das dritte ist, wie gestaltet sich das dann mit Im- und Export im Verhältnis, wenn andere noch konventionell und damit deutlich günstiger Stahl herstellen? Und das wird eine ganz große politische Aufgabe. Solche Themen, nämlich auch die Frage, wie machen wir denn den Grenzverkehr? Ja, bis hin zu der Frage, müssen wir dann womöglich für den Import nach Europa über eine CO2-Besteuerung oder Zoll nachdenken, damit wir dann wiederum ein wettbewerbliches Feld haben zwischen den verschiedenen Stahlsorten. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Aufgabe, wo es noch keine wirklich gute Antwort gibt.
Ich würde gerne noch mal auf die Kosten gucken. Also ein Kostenfaktor oder was uns dieser Klimawandel und der Kampf dagegen kostet, ist Arbeitsplätze auf jeden Fall. Aber es geht natürlich auch um eine Menge Geld. Technologien, die Sie gerade angesprochen haben, die müssen auch noch entwickelt werden. Dafür ist viel Geld fällig. Es gibt eine Studie vom BDI, vom Bund der Deutschen Industrie, Klimapfade heißt die. Und die kommt zu dem Ergebnis, Deutschland muss in den kommenden 30 Jahren 1,5 Billionen Euro zusätzlich investieren, wenn man den CO2-Ausstoß um 80% senken möchte. 1,5 Billionen, das ist eine Zahl mit 12 Nullen, also eine ganz schön hohe Zahl. Und wenn man eine vollständige oder fast vollständige Dekarbonisierung erreichen will, also 95% ungefähr, dann wird es noch teurer, nämlich laut BDI-Studie 2,3 Billionen Euro. Herr Pahle, was für Kosten sind denn das? Also was rechnen wir da in diese Billionen alles rein?
Naja, im Wesentlichen sind es schon die Elemente, die Sie genannt haben. Das sind insbesondere die Kosten der Vermeidung und die dadurch entstehenden volkswirtschaftlichen Effekte. Aber ich möchte, bevor ich auf die Elemente der Kosten eingehe, nochmal was sagen, um das Ganze ins Verhältnis zu setzen. Also es ist natürlich nicht die erste Studie ihrer Art und es wird auch nicht die letzte Studie ihrer Art sein. Und wir haben in der Vergangenheit auch schon viele Studien gesehen, die sehr, sehr große Kosten beschrieben haben. Wir haben Studien gesehen, die sehr, sehr kleine Kosten gesehen haben. Also unter dem Strich, wir haben eine riesige Bandbreite an Unsicherheit, was die Kosten betrifft.
Und aber teuer wird's, oder? Also geht's um 12 Nullen, 11 Nullen, 10 Nullen, so in dem Rahmen wird sich's schon abspielen.
Naja. Also eine substanzielle Menge an Nullen wird dahinter schon stehen. Also ich glaube, darüber besteht keine Unsicherheit.
Es gibt zu viele Nullen in der Klimapolitik.
Oh.
Was man aber klar sagen kann, das kann man erstmal so konstatieren, wenn man sich die Vergangenheit anguckt und wenn man noch mal ein bisschen genauer in die BDI-Studie schaut und sich mal den Industriesektor rausnimmt, dann glänzt die aus meiner Sicht nicht gerade mit technologischem Optimismus. Also da sind sehr viele der Vermeidungsoptionen, die da angeführt werden, sind relativ konservativ. Das sind Dinge im Bereich Energieeffizienz, die man schon gut kennt. Aber da wird Vermeidung nicht interessant. Vermeidung wird dort interessant, wo man neue Technologien hat, wo man zum Beispiel CO2-Abscheidung und Lagerung hat, andere Formen, sagen wir mal von Stahlerzeugung beispielsweise, die auf Wasserstoff basieren und anderes. Also Dinge, von denen wir heute wissen, dass es diese Technologien als solche gibt, aber wir sie noch nicht wirklich erprobt haben und großskalig in den Markt gebracht haben.
Aber die Frage ist ja, die Maßnahmen, die der BDI oder die diese Studie vorsieht, die Sie sagen, sind konservativ. Also da geht es um die Elektroautos, da geht es um die Gebäudedämmung zum Beispiel, da geht es um Elektrifizierung von Autobahnen. Dann kommen die Kosten, die Sie jetzt beschreiben für die Entwicklung von neuen Technologien, da noch on top oder können wir uns dann was anderes sparen?
Das Wesentliche ist, dass die Kosten, die für die Vermeidung anfallen, davon getrieben werden, wie teuer die Vermeidungstechnologien sind. Das ist das, was ich meinte. Und was wir beobachtet haben, schon bei den erneuerbaren erneuerbaren Energien, dass wir auf einem Niveau angefangen haben, das deutlich über dem ist, was wir jetzt erreicht haben. Also die Kosten sind drastisch gesunken und der wesentliche Grund war technologisches Lernen. Also wir haben die Technologien und deren Anwendung Stück für Stück verbessert und die Kosten dadurch teilweise substanziell auf ein niedrigeres Niveau gebracht. Und wenn wir ein ähnliches Potenzial bei all diesen neuen Technologien haben, dann sieht am Ende die Zahl ganz anders aus.
Ich finde, vielleicht darf ich ganz klein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte nämlich das mehr oder weniger Vergnügen, bei der Entstehung der BDI-Studie dabei zu sein. Erstmal, es ist völlig richtig, dass sie technologisch dahingehend konservativ ist, dass tatsächlich die Eingangsgröße war, dass man gesagt hat, lasst uns gucken, was mit den Technologien, die entweder heute verfügbar oder von denen schon sicher ist, dass sie verfügbar sein werden, was dabei rauskommt. Das ist der eine Punkt. Und ja, da steckt noch eine ganze Menge an zusätzlichem Potenzial drin. Das wird auch im Prosatext sozusagen gesagt, aber meines Erachtens auch nicht ausreichend gewürdigt. Das Zweite ist, und das unterstreicht dasselbe, dass wir allein innerhalb dieses Studienprozesses, der durchaus ein Jahr gedauert hat, zweimal die Kostenannahmen für Offshore-Wind, Windenergie auf See, nach unten korrigieren mussten, weil nämlich die Realität uns schon wieder eingeholt hat. Und das zeigt, natürlich ist da noch ein gewaltiges Potenzial drin. Ich glaube aber, die wichtigste Aussage, die neben den Kosten in dieser Studie steht, ist die, dass sie volkswirtschaftlich kostenneutral, dieser Umbau, machbar ist. Das heißt, die positiven Effekte, die wir auch bekommen, zusätzliche Exportchancen, geringere Importe von fossilen Energieträgern, Effizienzgewinne, die werden dann natürlich sozusagen, die kommen ja auf die Habenseite. Und deshalb ist dieser enorm hohe Betrag, ist das, was an Investitionen ausgelöst und organisiert werden muss. Das heißt aber nicht, dass er uns volkswirtschaftlich sozusagen voll auf der Kostenseite trifft, sondern wir haben jede Menge positive Effekte auf der anderen Seite.
Genau, also ich finde, das muss man nochmal ganz deutlich unterschreiben. Der Unterschied zwischen Kosten und Investitionen, ich glaube, das geht in der Öffentlichkeit sehr häufig durcheinander. Was kostet das? Das wird alles so teuer. Was diese Studie beschreibt, sind ja Investitionen. Das ist wie mit dem EEG. Da wurde lange darüber geredet, die Erneuerbaren sind zu teuer, das kostet so viel Geld, aber wir bekommen dafür ja auch was. Also das Geld wird ja nicht irgendwo versenkt in den Fluss geschmissen, sondern es wird eine neue Infrastruktur aufgebaut.
Trotzdem muss das Geld erstmal jemand, sprich ein Unternehmen zum Beispiel, investieren.
Ja, natürlich, aber der BDI sagt ja auch in dieser Studie, die ich ganz wunderbar finde, obwohl ich mit vielen Sachen darin auch nicht übereinstimme, aber die sagen ja zum Beispiel, das 80%-Ziel ist zu erreichen mit einer schwarzen Null, mit dem, was wir bisher haben, wenn wir uns ein bisschen mehr anstrengen. Und die 95%, die wären schwierig, nur wenn wir es weltweit machen können. Also erstmal heißt diese Studie ja, wenn wir mehr oder weniger das machen, was wir jetzt haben, dann erreichen wir 80%, wenn es denn die richtigen Rahmenbedingungen gibt. Für mich ist diese Studie eine große Aufgabe an die Politik, endlich für Rahmenbedingungen zu sorgen, dass das gemacht werden kann. Und ich finde, wie das so häufig ist, man soll erstmal anfangen zu gehen, diesen Prozess einzuleiten. Wir haben dann noch 20, 25, 30 Jahre. Da wird sehr viel passieren, Innovationen, andere politische Entwicklungen, die wir jetzt noch gar nicht absehen, um dann von diesen möglicherweise 80%, 85%, 90% auch nochmal zu 100% zu kommen. Aber wenn man gar nicht erstmal anfängt von Seiten der Politik, sondern wenn man immer in dieser Angst vor der Veränderung verharrt, wie wir es jetzt die letzten Jahre gesehen haben, dann wird eben daraus nichts. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, was ich von der Industrie vermisse dabei, ist auch ein bisschen dieser in anderen Fällen so gelobte, diese Innovationsfreude und diese Möglichkeit, Risiken zu unternehmen und tatsächlich die Chancen darin zu sehen. Also ich glaube, gerade auch die deutsche Wirtschaft ist ja groß darin, immer in anderen Entwicklungen wie der Globalisierung oder der Digitalisierung immer zu sagen, lasst uns doch die Chancen betonen und nicht die Risiken. Und das würde ich mir auch bei diesem Thema wünschen, was noch viel drängender und viel unvermeidlicher ist, dass in der Industrie sich grundsätzlich so ein Denken durchsetzt, das ist zwar eine Riesenaufgabe, aber es ist auch eine riesige Herausforderung, eine riesige Chance. Und nicht so sehr immer zu sagen, das sind die Kosten, das sind die Risiken.
Ist es so, Herr Zehlinger, dass eben viele in der Industrie gerade vor allem die Kosten sehen und auch fürchten, dass die Kosten halt in Deutschland unverhältnismäßig hoch ausfallen? Also, dass wir dann zum Beispiel Wettbewerbsnachteile für deutsche Unternehmen haben, weil wir den Klimaschutz hier so hochhängen?
Das Problem ist, ich glaube, jeder wird Ihnen einig sein, deshalb hat das überhaupt funktioniert mit dieser BDI-Studie, wenn wir über mittel- und langfristig reden. Aber wenn Sie über die heutige Situation reden oder über die nächsten 2, 3, 4 Jahre, wo Sie halt, nehmen wir mal einen Chemiestandort, in Deutschland stehen und haben einen Wettbewerber in Frankreich, wo Sie heute schon strukturell deutlich niedrige Strompreise zum Beispiel haben, ja, dann ist natürlich jede Mehrbelastung für Sie heute ein Problem. Und das ist etwas, was gerne negiert wird, aber es ist ja die Wahrheit. Und ich glaube, da muss man auch Antworten darauf finden. Wir haben heute viele Möglichkeiten, zum Beispiel beim Strompreis zu entlasten. In Wahrheit gelten die aber immer nur bis zur nächsten Reform des jeweiligen Gesetzes. Dann muss es europäisch neu zugestimmt werden. Und das ist was, auf der Basis können die Kollegen auch nicht arbeiten. Und das ist meines Erachtens einer der Schlüsselpunkte, wenn wir jetzt auch sagen, wir gehen tatsächlich in eine CO2-Bepreisung über den Emissionshandel hinaus, dass wir dann auch sagen, lasst uns aber auch die Entlastungsregeln auch langfristiger planbar machen. Dann sorgen wir halt dafür, dass die wissen, sie können mit ihrer heutigen Anlage vielleicht noch 10 Jahre fahren, wissen aber dann auch, dass anschließend sie in was komplett Neues investieren müssen. Und ich glaube, diese Zeittaktung auch von Innovations- und Investitionszyklen, das ist mitentscheidend, dass es heute dafür sorgt, dass man dann auch sagen kann, okay, ich kann jetzt mit dieser Anlage noch Geld verdienen, ich verdiene aber auch schon das Geld, um die nächste Investition, Klammer auf, da haben wir sie, die Billionen, dann auch stemmen zu können.
Sie haben gerade das Stichwort CO2-Bepreisung genannt, ist schon ein paar Mal gefallen. Eines der Instrumente, die im Moment ja heiß diskutiert werden, könnte ein wesentlicher Beitrag für mehr Klimaschutz sein, eine CO2-Bepreisung. Der Verband der Maschinen- und Anlagenbauer, also Ihr Verband, Herr Zehlinger, der hat ja einen eigenen Preisvorschlag für CO2 gemacht. Der liegt, und ich finde, es ist erstmal eine große Zahl, bei 110 Euro je emittierte Tonne CO2. Das ist fast 4-mal so hoch wie der Preis, den die Ministerin Svenja Schulze vorgeschlagen hat. Der liegt ja bei 30 Euro. Können Sie mal Ihr Modell beschreiben? Also wie würden Sie CO2 in Ihrem Modell bepreisen?
Ja, also wir kommen gar nicht von der Seite, wie mache ich CO2 möglichst teuer erstmal, sondern wir kamen eigentlich von einer ganz anderen Seite. Wir haben uns angeguckt, wie sind denn die heutigen Belastungen? Und wenn Sie schauen auf Strom zum Beispiel, dann haben Sie heute umgerechnet auf die Tonne CO2 eine Belastung von rund 400 Euro. Sie haben bei Heizöl eine Belastung von 20 Euro. Das heißt, Sie haben heute eine unwillkürliche Steuerung in Richtung des deutlich emissionsreicheren Brennstoffes oder Energieträgers. So, und wir kamen sehr aus der Diskussion der sogenannten Sektorkopplung. Wie kriege ich das denn hin, dass Gas erneuerbar werden kann, dass ich Strom in anderen Bereichen verwenden kann? Und dann haben Sie natürlich keine Chance, zum Beispiel mit etwas, was aus Strom gemacht wird, wie zum Beispiel Wasserstoff, dann eben ein Heizöl zu verdrängen, wenn allein da der regulatorische Kostenblock schon so hoch ist. Und deshalb haben wir gesagt, wir möchten sämtliche Belastungen, die wir heute haben, die nicht Infrastruktur sind, aber zum Beispiel die EEG-Umlage, die Energiesteuern und alles, was sonst da noch so drauf liegt, das wollen wir umverteilen. Das heißt, wir legen das alles in einen großen Block und dann sagen wir, derjenige, der in seinem Energieträger gar kein CO2-Potenzial hat, der braucht auch keine Umlagen zu bezahlen und dann wird der Rest so verteilt nach Emissionen. Und dann kommen Sie eben drauf, wenn Sie diese gesamten Abgaben und Umlagen, wenn Sie die neu verteilen, dann kommen Sie auf eine Größenordnung von 100, 110 Euro. So, und das ist natürlich jetzt Spielmasse in Anführungsstrichen für die Politik. Dann kann man sagen, das ein oder andere lasse ich noch in den Energieträgern direkt drin oder finanziere ich aus Steuern oder was auch immer. Aber als Extrembild, das wirklich sagt, ich belaste Energieträger nur nach ihrem Klimapotenzial, dann komme ich auf diese Belastung. Das Einzige, was wir bei dem jeweiligen Energieträger lassen, das sind die Infrastrukturkosten, also die Netzkosten beim Strom. Und auch die Straßenkosten beim Benzin zum Beispiel. Aber das ist dann eben ein Extrembild und das kann man vielleicht nach einer Übergangszeit auch so umsetzen, zeigt aber, wie groß hier der Spielraum ist, ohne erstmal eine Mehrbelastung hinzukriegen. Und das Ganze wäre quasi eine Energiewendebelastung auf alle Energieträger.
Herr Pötter, Herr Pahle, was halten Sie von diesem Modell vom VDMA?
Ich überlasse mir erstmal Herrn Pahle, dem Ökonomen, das Feld.
Gut, was sagt der Ökonom?
Ja, dann wird es jetzt gleich richtig qualifiziert. Die Ausgangssituation zu sagen, man reformiert das komplexe Gebilde der Energiesteuern und besteuert wirklich nur das, was umweltwirksam ist, beziehungsweise nimmt die Altlasten auch raus und steuerfinanziert sie. Das hört sich aus meiner Sicht attraktiv an und Sie hatten ja auch schon die Stoßrichtung beschrieben, Anreize setzen für Sektorkopplung und breitere Elektrifizierung. Das ist aus Klimasicht auch sehr attraktiv. Was ich problematisch sehe oder was Sie vielleicht auch absichtlich auslassen, ist die Frage, wie kommen wir in eine solche Situation hinein? Also für den Stromsektor würde das wahrscheinlich relativ wenige Anpassungsleistungen oder Erfordernisse bedeuten, insbesondere natürlich, wenn der Strom billiger wird und alle Verbraucher werden sich da freuen. Das wird sicherlich nicht der Fall sein bei Mobilität und bei Wärme. Da scheint mir der Sprung auf diese Größenordnung 110 Euro pro Tonne ein relativ großer zu sein, auch unter der Prämisse, dass es ein Extrembild sein soll. Aber die Logik, aus der Sie auf diese Zahl kommen, nämlich das Ganze aufkommensneutral zu gestalten, würde am Ende ja auch bedeuten, dass sie keine soziale Abfederungsmechanismen haben. Also die gesamte, so verstehe ich das jedenfalls, die gesamten Einnahmen der CO2-Besteuerung in den anderen Sektoren würde darin fließen, Steuernabgaben im Strombereich zu reduzieren. Mhm. Es würde also keine sozialen Ausgleichsleistungen geben. Und da stelle ich mir schon die Frage, wie weit wird man damit kommen? Und ist das nicht eigentlich auch eine wichtige Dimension, ähnlich wie in der Industrie, den Transformationsprozess so gestalten, dass nicht diejenigen, die ohnehin schon wenig haben, davon disproportional hoch betroffen sind?
Also ich glaube, da stimme ich Ihnen zu, dass man hier schauen muss. Es gibt ja Instrumente, ja, Pendlerpauschale und Ähnliches. Und ja, die würden dann auch Mehrkosten verursachen. Das heißt, da muss ich wieder gucken, wie decke ich die. Bei den 110 sind jetzt etwa, ich glaube, 6 Milliarden Luft drin, die man verwenden kann. Aber am Ende müssen wir ja auch schauen, dass wir heute auch extrem viele Förderinstrumente haben. Und wenn wir die natürlich auch geschickt dorthin umlenken, dass das passiert, ich glaube, dann haben wir natürlich schon eine Chance, das Ganze dann auch sozial abgefedert hinzubekommen. Jetzt muss man aber auch sagen, dass gerade die Abschätzung natürlich, wo fängt übergebührliche Belastung an und wo hört sie auf, am Schluss eine sehr politische Entscheidung ist. Und deshalb wir da auch nicht mit Zahlen bis ins Detail hineingehen. Richtig ist, glaube ich, man braucht einen zeitlichen Übergang. Ich glaube, das ist völlig unbestritten. Und man wird natürlich Härtefälle dann auch am Schluss abfedern müssen.
Und es gibt natürlich auch Industrien, die jetzt von dieser Art der CO2-Steuer stärker betroffen wären als andere. Braucht man da noch irgendwie einen Ausgleich?
Ja, also wir haben ja heute, haben wir ja Entlastungen, egal ob bei den Stromkosten oder auch bei der CO2-Bepreisung, für energieintensive Industrien. Und die würden wir auch erstmal belassen und bräuchten auch eine Verrechnung mit dem Emissionshandel. Denn das, was wir hier vorschlagen, ist ja für alle Bereiche, die nicht vom Emissionshandel betroffen sind, beziehungsweise dort, wo eine Überlappung da ist, eine Anrechenbarkeit. Und das geht einher mit dem, was ich vorhin gesagt habe, dass wir solche Befreiungstatbestände definitiv verlässlicher machen müssen und an Investitionszyklen anpassen müssen. Denn sonst haben die tatsächlich keine Chance. Aber so wie das jetzt gerechnet ist, wäre das für die, die heute als, ich sag mal, gefährdet gelten, wäre da erstmal auch keine große Änderung drin, wie gesagt. Aber man muss hier dann klar sagen, das geht natürlich nicht in Richtung Klimaneutralität bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern hier müssen wir dann klar sagen, wie lange hast du deine Befreiung noch und wie schmilzt die ab? Und ich glaube, dann haben wir auch eine Chance, dort den Umbau hinzubekommen.
Mir geht's so, ich finde, man kann nicht diese einzelnen Vorschläge, die jetzt alle nacheinander auf den Tisch kommen, immer so debattieren, als würden die morgen umgesetzt, sondern es legt jetzt jeder, mehr oder weniger jeder Interessenverband, jede politische Partei, jeder, der dazu was sagen will, Fridays for Future, alle legen ihre Ideen auf den Tisch und so finde ich, so funktioniert's ja auch. Ich denke mir immer, eigentlich müsste eine Regierung sowas machen und zwar vorangehen und nicht hinterher und als Letzte kommen. Aber gut, also auch die Parteien und die Union ist ja auch noch irgendwie dabei, sich zu verständigen, was sie so will. Ich finde, grundsätzlich ist dann ja die Frage, die dann derjenige, der das Sagen hat im Land, die Regierung entscheiden muss, ist, wie viel erreiche ich und wen ent- und wen belaste ich? Und wie viel, wenn ich mit dem Strom so weit runtergehe und dafür die Fossilen so hoch belaste, wen treffe ich damit, wen nehme ich aus? Und sozusagen in diesem Balance-Spiel steckt dann die Regierung, die muss das sehen. Und ich finde auch meine Aufgabe als Journalist ist, jetzt nicht zu sagen, das ist das allerbeste Beispiel, sondern hinterher zu sagen, was kommt dabei raus und was hat das für Auswirkungen. Und deswegen, ich finde es gut, dass jetzt alle kommen mit diesen Vorschlägen. Ich finde diese 100, 110 Euro vom VDMA auch vernünftig. Die liegt etwa in der Mitte zwischen dem, was Fridays for Future fordern, 180. Die sagen da, das ist das, was das Umweltbundesamt sagt, was die Tonne CO2 an Schäden anrichtet. Und denen, die sagen, wir brauchen höchstens irgendwie 30 oder 40, knapp über dem europäischen Emissionshandel. Und die Bandbreite ist irgendwie weit und irgendwo dazwischen werden wir landen. Ich finde, was viel wichtiger ist, ist, dass wir, und ich sage das nochmal, dass wir endlich dieses Instrument mal in die Hand bekommen. Dass es dieses Instrument gibt, dass dieses Instrument als Gesetz durchgesetzt wird. Denn wenn wir so ein Gesetz einmal haben, dann kann man es verändern, dann kann man es anschärfen, dann kann man es anpassen, wenn wir mal wieder eine Rezession haben oder wenn wir wieder mehr machen müssen. Und genau aus dem Grund ist ja bisher nichts passiert. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir über die Frage nachdenken, eine CO2-Bepreisung zu machen oder das gesetzlich zu regeln. Bisher ist immer gesagt worden, unter der Hand, vor allem von der Regierung oder durchaus auch von der Lobby der Industrie gesagt worden, wir machen alles Mögliche, alle Programme, wir machen unverbindliche Erklärungen, aber nicht so ein Instrument, was dann über die Jahre und Jahrzehnte weiterläuft und verändert werden kann und wahrscheinlich werden einfach die Belastungen dann immer erhöht. Und genau vor dem Punkt stehen wir jetzt, dass es dieses Instrument endlich mal geben soll. Und deswegen ist es mir tatsächlich auch nicht so wichtig, ob da jetzt 10 Euro mehr oder weniger drin stehen. Wichtiger ist, es kommt erstmal dieses Instrument und dann kann man in der Zukunft sehen, wie wir damit weiter umgehen.
Also wenn ich da noch kurz ergänzen dürfte, was ich für sehr wichtig halte. Ich glaube auch nicht, dass es darum geht, am Ende über 100 oder 150 Euro die Tonne zu sprechen. Also ich glaube, das ist am Ende eine Variable, die sowieso politisch entschieden wird und austariert wird. Ich glaube, worauf es jetzt ankommt, insbesondere wenn wir auf mögliche Fahrtabhängigkeiten schauen, ist, wir müssen verstehen, was die Grundmechanismen von solchen Instrumenten sind. Und es gibt ja nicht nur das eine Instrument der CO2-Bepreisung, sondern sehr viele Möglichkeiten, das auszugestalten. Und was Herr Pötter gesagt hat, das würde ich vollkommen unterstreichen. Wir müssen das Ganze jetzt auf den Weg bringen und dann Stück für Stück anpassen. Und daran werden wir nicht vorbeikommen. Also wir können nicht erwarten, dass wir jetzt einen langfristigen Plan machen, der über die nächsten 10, 20 oder auch nur 5 Jahre so funktioniert. Das Instrument wird angepasst werden müssen, das ist klar, weil sich Rahmenbedingungen, weil sich Situationen ändern. Und dann müssen wir darauf schauen, was garantiert eigentlich, dass dieser Anpassungsprozess gut funktioniert. Wie können wir garantieren, dass das stabil läuft und dass das nicht irgendwann in Bahnen kommt, wo die ganze Anpassung eine rein chaotische Angelegenheit wird? Weil wenn das passiert, dann ist diese langfristige Planbarkeit dahin. Und das ist der Anspruch an ein solches Instrument. Das haben Sie ja auch formuliert, Herr Zellinger. Man braucht einen Rahmen, der langfristig glaubwürdig ist und Sicherheit garantiert. Und wenn wir darauf schauen, dann müssen wir uns eben auch die Frage stellen, was passiert, wenn wir keine sozialen Abfederungsmechanismen einbauen. Dann können wir uns doch schon an 5 Fingern abzählen, dass ein solches Instrument in den nächsten 3 Jahren implementiert zu einer politischen Situation führt, die es grundsätzlich in Frage stellen wird. Und dann sind wir in 5 Jahren nicht weitergekommen als an den Punkt, an dem wir jetzt stehen.
Da würde ich zustimmen, auch bei der Frage jetzt, möglichst schnell einen Einstieg zu schaffen. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir gesagt haben, macht es über eine Reform der jetzigen Abgaben und Umlagen. Eigentlich haben wir Sympathie für das Thema Emissionshandel. Nicht ein über alle, das ist meines Erachtens völlig unrealistisch, auch bei der Preisbildung, weil es tatsächlich am Schluss sehr zuverlässig die Mengen begrenzt. Und das ist ja das eigentliche Ziel von Klimapolitik. Aber der Einstieg ist so deutlich einfacher zu schaffen und dann müssen wir einen Übergang schaffen in ein auch möglichst europäisches System, in dem wir dann wieder einfach über die Mengenbegrenzung den Klimaschutz hinkriegen, der aber dann trotz allem ein Preissignal braucht. Und das haben wir auch beim klassischen Emissionshandel gelernt, dass wir dort Nachsteuerinstrumente brauchen, damit dann eben Investitionen auch dauerhaft logisch werden. Und ich habe das Gefühl, dass der Emissionshandel, wie er bis heute besteht in Europa, ja gerade auch auf dem Weg ist, tatsächlich anzufangen, was zu bewegen. Und da hat die letzte Reform sehr, sehr viel gebracht. Und das zeigt, ja, solche Instrumente brauchen Nachsteuerung.
Und jetzt braucht es aber erstmal eine Regierung, wenn ich Sie richtig verstehe, die da auch liefert. Am 20.09. will ja das Klimakabinett dann über Maßnahmen entscheiden. Da muss dann was kommen, sagen Sie. Glauben Sie denn, da kommt dann der Wurf, mit dem auch die Wirtschaft endlich Sicherheit und ja Planungssicherheit bekommt?
Nein. Also das Nein bezieht sich jetzt auf den 20. September. Ich meine, wir müssen mal realistisch sein. Die Diskussion hat im Frühjahr richtig an Schwung begonnen. Wir wissen, dass beide Regierungsparteien eigentlich im Moment auch noch mit sich ringen, auch die entsprechenden Landesregierungen, die da teilweise dahinter stehen. Von daher, wir werden eine Richtungsentscheidung kriegen. Wir werden wahrscheinlich eine Wahl des Hauptinstrumentes bekommen. Das, glaube ich, kann man erwarten. Und wir werden hoffentlich einen sehr stringenten und auch nicht langen Fahrplan bekommen für die Ausgestaltung. Ich glaube, das ist das, was man real erwarten kann. Man muss es aber auch parallel unterfüttern. Nur als Beispiel, im Moment ist der Zubau der Windenergie in Deutschland an Land praktisch zusammengebrochen. All die schönen Pläne, was wir da machen wollen, helfen uns ja gar nichts, wenn wir nicht auch dann die Rahmenbedingungen für die Realisierung dann auch hinbekommen. Und das ist ein schönes Beispiel, wo die Regierung dann von oben und unten in der Regulatorik anfangen muss, aber richtig schnell und knackig ans Umsetzen zu gehen. Und wenn diese Leitentscheidungen stark sind und auch die Regierung dann vielleicht genau deshalb auch vielleicht dann doch weiter existiert, dann haben wir, glaube ich, eine Chance, relativ zügig auf einen entsprechenden Pfad zu kommen. Ansonsten wird man, glaube ich, in einigen Bereichen sehen, dass dann auch Entscheidungen auch in der Industrie eben in andere Richtungen fallen, wenn nicht eben in den Niederlanden oder in anderen Ländern, auch Nachbarländern, dann eigentlich die besseren Rahmenbedingungen, nämlich die stabileren, sehen.
Wenn die Regierung die richtigen Rahmenbedingungen gibt, dann bietet ja dieser Kampf gegen den Klimawandel auch wirtschaftliche Chancen. Welche würden Sie denn da als am größten einschätzen?
Naja, wir sehen ja als Beispiel, ich habe es eben gesagt, ich bin ja unter anderem in der Windenergie sehr, sehr daheim. Dort sehen wir, dass die deutschen Unternehmen oder die mal in Deutschland gestartet sind, sich mittlerweile in einem Konsolidierungsprozess oft mit anderen Unternehmen zusammengetan haben, aber der Lead sehr oft noch bei der sozusagen deutschen Wurzel auch ist. Und dort sind eben unter den Top-10-Unternehmen im Wesentlichen sind es Dänen, Deutsche und Chinesen mittlerweile. Und das zeigt aber, dass da ein harter Wettbewerb besteht. Wo wir, glaube ich, eine gute Chance haben, ist in der Mobilität bei dem ganzen Thema rund um Wasserstoff- und Brennstoffzelle. Dort wird es im Wesentlichen einen Wettkampf mit Japan und auch mit China geben. Dort ist aber hier eine Menge Know-how da. Und wir diskutieren Mobilität ja ganz stark immer unter dem Aspekt des PKWs. Aber wenn man sich mal alle anderen Anwendungen anguckt, dann ahnen wir, dass die Batterie es nicht in allen sein wird. Und dort haben wir mit dem Thema Wasserstoff und Brennstoffzelle sehr große Chancen. Ich glaube auch, dass wir sehr gut sind bei dem Thema Wasserstoffgenerierung. Da werden wir auch sicherlich mit dem Anlagenbau, der ja heute auch weltweit stark ist, also Großanlagenbau, sehr gute Chancen haben. Und das Thema Effizienztechnologien insgesamt, also jeder einzelne Industrieprozess, den effizient zu gestalten, war die letzten 10, 15 Jahre schon eine Stärke. Und der würde natürlich noch mal deutlich größer werden.
Ein Problem, was wir gerade ja schon angesprochen hatten, war das Thema Arbeitsplätze. Da werden welche wegfallen. Werden die denn in Branchen, über die wir jetzt gerade am Ende gesprochen haben, auch neue Arbeitsplätze entstehen?
Ja, sicher. Beziehungsweise es wird teilweise aus dem bisherigen Maschinen- und Anlagenbau, dort werden sich Unternehmen transferieren. Wenn Sie sehen, bei der Windindustrie, da sind auch alle großen weltweiten Energieanlagenbauer mittlerweile auch mit dabei. Das heißt, da gibt es zwar in den Unternehmen große Verschiebungen, aber wir reden nicht über irgendwie komplett alles anders, ja, sondern das sind teilweise auch dieselben Player. Aber ja, wir sehen ja zum Beispiel rund um das ganze Thema Wasserstoff, dass hier im Moment gerade eine Welle an Innovationen entsteht und dass dort auch Arbeitsplätze kommen. Und das kann sicherlich tragen. Man muss aber auch hier es mit Augenmaß gestalten. Das Thema Photovoltaik ist ein Negativbeispiel, wo wir sozusagen einen Beschäftigungshype produziert haben damals mit einer EEG-Fehlsteuerung und dann sind da irgendwie 100.000 Arbeitsplätze auch wieder verschwunden. Das heißt, auch hier muss man mit einer sauberen Rahmensetzung, vor allen Dingen aber mit Innovationszentren. Das heißt wirklich, wenn wir es schaffen, die Forschung und die Entwicklung hier zu haben, dann werden wir es auch schaffen, entsprechend dann später auch die Produktionsarbeitsplätze zu einem guten Teil hier zu haben. Und es gibt ja jetzt von der Bundesregierung initiiert die sogenannten Reallabore, wo also in relativ großem Maßstab ausprobiert wird, wie man neue Energietechnologien ins System einbetten kann. Und das zum Beispiel ist, glaube ich, ein ganz, ganz starker Schritt, um hier auch weiterhin vorne dabei zu sein.
Ich finde, man muss nochmal sagen, was den Unternehmen gut tut, muss nicht unbedingt den Arbeitsplätzen gut tun. Daran muss man denken. Also die großen Autohersteller zum Beispiel werden kein Problem haben zu überleben. Also VW, Daimler, BMW. Die Frage ist, ob die Arbeitsplätze weiter in Deutschland bleiben. Also die werden als Marken bestehen, die werden sich umstellen, aber die werden nicht mehr die großen Produktionshallen in Wolfsburg haben, sondern möglicherweise nur noch irgendwie die letzte Montage machen und einen großen Teil der Fertigung dann irgendwo anders haben. Davon muss man warnen, dass sozusagen alles, was den Unternehmen als Ganzen gut tut, dann auch letztlich in Jobs umsetzt. Also ähnlich ist ja bei den Erneuerbaren in der Windenergie, Sie haben das kurz angesprochen, den Abriss, den es da im Augenblick gibt. Also ich habe Freunde hier Kollegen aus der Windindustrie in Deutschland, die sagen, wir machen eigentlich nur noch internationales Geschäft, wir machen nichts mehr in Deutschland. Das ist gut für das Unternehmen, für die Bilanz des Unternehmens, aber es ist nicht gut für die Jobs hier in Deutschland. Also da muss man, glaube ich, auch ehrlich sein und vorsichtig, also ehrlich sein zu sagen, ja, es wird Chancen geben. Ich glaube auch, es gibt noch andere Branchen. Der ganze Bereich Effizienztechnologie zum Beispiel ist sehr stark in Deutschland, gerade wenn man ein bisschen in der Welt unterwegs ist und sich ein bisschen umguckt. Überall stehen deutsche Anlagen, deutsche Maschinen, weil die alle sagen, das sind einfach nach wie vor die Besten, die effizientesten und auch die verlässlichsten. Also da hat Deutschland, glaube ich, ein großes Plus, aber auch sowas wie Abfallbehandlung, alles, was so nachgeordnete Umwelttechnologie sind. Da hat Deutschland ein großes Plus. Die Frage ist, wie gesagt, wie ist das eingerichtet? Wie schafft man es, dass dann tatsächlich auch die Herstellung und die Jobs für die Herstellung hier bleiben und nicht abwandern möglicherweise?
Da sind wir aber auch ganz stark wieder bei dem Thema und das ist auch ein politisches, freie Märkte. Wir haben in unglaublich vielen Energietechnologiemärkten die Situation, dass extrem hohe Local-Content-Anforderungen der Zielländer gestellt werden. Das ist etwas, was wir sonst überhaupt nicht kannten sozusagen in ganz vielen Bereichen. Und das ist natürlich was dann die Möglichkeit auch zu exportieren und wirklich zu kooperieren, dann eben einschränkt. Und auch hier ist eine politische Aufgabe. Lassen Sie mir aber trotzdem sagen, die Windenergie hat nach wie vor etwa 2/3 Exportanteil. Und es lässt sich eben in Deutschland auch so produzieren, dass man exportieren kann. Aber das wird auf Dauer nur mit einem starken Heimatmarkt natürlich auch kombinierbar sein.
Ich finde bei diesen ganzen Fragen zum Thema Kosten des Klimawandels, ja, was wir vergessen haben zu sagen ist, das hat Kosten, aber es nicht zu machen ist noch viel teurer.
Das war das SWR2-Forum zum Thema Verbote, Steuern, Investitionen. Wie teuer wird der Klimaschutz? Es diskutierten Dr. Michael Pahle, Leiter der Arbeitsgruppe Klima- und Energiepolitik beim Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, Bernhard Pötter, Journalist im Ressort Wirtschaft und Umwelt bei der TAZ in Berlin und Matthias Zehlinger, Leiter des Fachverbands Power Systems beim Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer VDMA in Frankfurt. Und mein Name ist Geli Henzold.